England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Eines darf ich mal in diesem Podcast laut sagen. Ich liebe englische Herrenhäuser. Ich besuche sie regelmäßig, Klaus natürlich auch. Und wenn es irgendwie möglich ist, möchte man dort auch gerne mal übernachten. Ob das möglich ist und wie vor allem, das erzählen wir euch in der heutigen Folge. Bis gleich. Da wir wissen, lieber Klaus, wie viel unserer Hörerinnen und Hörer Fans von englischen Herrenhäusern und Schlössern sind, viele würden solche tollen Denkmäler ja auch gerne mal besuchen, sollten wir uns heute mal ausgiebig mit diesem Thema befassen, finde ich.
Na, da läufst du doch bei mir sozusagen offene Herrenhaustüren ein, wie du weißt. Aber im Ernst, du hast natürlich recht, eine Englandreise, auf der man nicht wenigstens ein Gebäude dieser Art besucht hat, ist eigentlich keine. In einigen Teilen Großbritanniens finden sich ja solche Prachtbauten alle paar Meilen, wenn man über Land fährt. Einige sind immer noch privat, viele längst für die Öffentlichkeit geöffnet.
Ja, und dabei kommt natürlich auch oft der National Trust ins Spiel, der wiederum Geld für den Erhalt dieser Herrenhäuser gibt. Wir haben ja da schon mal öfter die große Bedeutung dieses fast es beschrieben. Und wenn die Adeligen sozusagen kein Geld mehr haben und das Ding nicht ganz aufgeben wollen und wollen, dass es erhalten bleibt, dann geben sie es zum National Trust.
Um mal etwas Ordnung in diese unterschiedlichen Herrenhausarten zu bringen, lass mich mal einen kleinen Test mit dir machen, lieber Alex. Was ist ein Manorhaus?
Also bitte, lieber Klaus, natürlich ein Landhaus. Oft sagt man auch Herrenhaus. Das bauten sich im 19. Jahrhundert nicht nur Adelige, sondern auch wohlhabende Bürger, zum Beispiel reiche Londoner.
Und was ist ein Prodigy-Haus?
Ey, das muss ich jetzt zugeben, sagt mir nicht zu viel.
Ist in England aber sehr gebräuchlich. Damit bezeichnet man all jene Manor-Houses, die mehr zum Angeben gedacht waren, also vor allem beeindrucken sollten. Deshalb sehen die natürlich so toll aus und sind meist ziemlich verschnörkelt und pompös. Also die machen schon was her. Solche Häuser gehörten ebenso zur Tudor-Architektur wie zur elisabethanischen und jakobinischen Zeit. Der englische Dichter Ben Jonson, ein Zeitgenosse Shakespeares, hat sie mal etwas verächtlich stolze, ehrgeizige Haufen genannt. Und das sagt ja schon sehr viel.
Na, was du wieder alles weißt. Dafür kann ich dir sagen, was ein Stately Home ist. Hm? Keine Ahnung, das sind nämlich die prächtigsten Herrensitze Englands, meist von Earls oder Dukes in Auftrag gegeben und von berühmten Architekten erbaut.
Na bitte, geht doch. Da hätten wir das auch mal geklärt. Und Castles, um das noch zu erwähnen, werden von Historikern nur so genannt, wenn sie tatsächlich Befestigungsmauern besaßen.
Bleiben wir doch nochmal bei den sogenannten Stately Homes. Ihre Pracht und Größe ist schon wirklich beeindruckend und zieht viele Besucher aus der ganzen Welt an. Die meisten kann man auch besichtigen. Da sieht man dann blühende Parks, gewaltige Räume, einen Prunk, der sehr viel über die vergangenen Jahrhunderte erzählen kann.
Deshalb habe ich uns mal die Hitparade der berühmtesten britischen Adelssitze zusammengestellt. Zumindest mal der größten fünf, damit es nicht zu viel wird. Lass uns die doch mal wie bei einem Countdown von 5 nach 1 durchgehen.
Ich wette, da ist auch Chartwell House dabei. Das geht gar nicht anders. Das war nämlich der Landsitz von Sir Winston Churchill. Den habe ich sogar schon mehrfach besichtigt, weil er wirklich faszinierend ist.
Bingo, er ist die Nummer 5 in der Liste. Der Landsitz befindet sich bei Westerham in Kent und hat jährlich, sage und schreibe, 250.000 Besucher.
Churchill hatte dieses Haus ja 1922 für sich und seine Familie gekauft und weiter ausgebaut. Und dort lebte er dann bis kurz vor seinem Tod 1965. Heute gehört das Anwesen auch dem National Trust. Es ist traditionell aus Backstein gebaut, mit wunderbaren Räumen, Salon, den man sehen kann, das Original. Arbeitszimmer von Churchill, sein Schlafzimmer, das Schlafzimmer seiner Frau, vor allem aber auch ein riesiger großer Park mit dem großen Malstudio, in dem er seine berühmten Gemälde gemalt hat. Wir haben hier auch schon mal ein bisschen angeschnitten, aber da machen wir noch mal eine Sondersendung draus.
In unserer Fünferliste ist Chartwell-Haus sicher noch der bescheidenste Landsitz. Da ist unsere Nummer 4, Chatsworth-Haus in Derbyshire, schon von größerem Kaliber. In der jetzigen Form ließ es um 1700 der erste Duke of Derbyshire bauen und beschäftigte dafür Künstler aus halb Europa mit wertvollen Deckengemälden und später dazugekommenen Gemälden von Rembrandt und Franz Hals. Also da hängen schon einige Werte. Spätere Dukes ließen den Prachtbau dann nochmal räumlich verdoppeln, ja, damit man nicht so beengt wohnt. Und so ist dieses Stately Home mit seinem unendlichen Park bis heute im Besitz des inzwischen 11. Duke of Derbyshire.
Nummer 3 auf der Liste ist Highclere Castle, das ich übrigens auch wieder aus eigenen Besichtigungen beschreiben kann. Aber eigentlich muss man gar nicht mehr viel dazu sagen, denn dieses Anwesen kennen bereits Abermillionen Fernsehzuschauer in der ganzen Welt. Na, klingelt's bei euch? Es war der Drehort der erfolgreichen Serie Downton Abbey, das berühmte Herrenhaus dort, das so viele von uns mit diesen prächtigen Räumen mit eigenen Augen in der Serie gesehen haben. Ich glaube, Klaus Highclere Castle ist ja im Familienbesitz des Earls of Carnarvon. Und das wäre für uns beide sicher auch nochmal eine Sondersendung wert, ja?
Ganz bestimmt. So, wer ist denn die Nummer 2 der Herrensitze? Das ist Wentworth House in Süd-Yorkshire. Dieser Palast beeindruckt durch lauter Superlative. Er weist die längste Fassade eines Landhauses in England auf und mit 23.000 Quadratmetern die größte Wohnfläche im Königreich.
Mit über 300 Zimmern, das muss man sich mal vorstellen, erbaut hat es im 18. Jahrhundert der Marquess of Rockingham. Bis 1979 wohnten dann die Earls Fitzwilliam darin. Und dieses riesige, lange, gezogene Haus ist von der Front optisch tatsächlich einmalig.
Kommen wir zur unbestrittenen Nummer 1 der prächtigsten britischen Adelssitze, Blenheim Palace, geschrieben Blenheim, nicht weit von Oxford. Auch er befindet sich bis heute in der Hand der Nachfahren des Bauherrn, des Duke of Marlborough. Alex, ich bin ja selbst erst vor ein paar Monaten im Blenheim Palace gewesen, wie du weißt. Du warst ja auch früher mal da. Man ist doch wirklich sprachlos, wenn man diese lange Front mit den beiden Gebäudeflügeln sieht und innen die nur auf Pracht ausgerichteten Räume durchstreift. Der Hausherr wollte, dass man vor allem überwältigt ist. Allein die Haupthalle, das muss man sich mal vorstellen, ist 20 Meter hoch. Es gibt wahnsinnig viel Gold, viele Fresken und unendlich viele Räume.
Außerdem sind wir ja bei Blenheim Palace schon wieder bei Sir Winston Churchill, der nämlich als Enkel des Dukes hier geboren wurde. Eigentlich hätte er es erben müssen, aber das ist eine andere lange Geschichte. Er ist dort auch beerdigt. Und im Schloss selbst gibt es übrigens auch eine informative Ausstellung zu Winston Churchill. Außerdem wurden hier auch viele berühmte Filme gedreht, unter anderem James Bond, Harry Potter, Orlando, Mission Impossible und.
Ja, und auch der über 1000 Hektar große üppige Park mit dem großen See kann sich sehen lassen. Alles in allem also eine wirklich verdiente Nummer 1 unter den Prachtanwesen.
Dagegen, lieber Klaus, sind ja unsere Wohnansprüche aber ziemlich bescheiden. Wenn wir mal für unsere Recherchen unterwegs sind, findest du nicht? Also, naja gut, wir wohnen schon auch schön.
Naja, ehrlicherweise müssen wir schon sagen, dass wir uns natürlich auch freuen, wenn wir auf unseren Reisen kreuz und quer durch England gute Unterkünfte finden. Gerne auch mal in einem der englischen Herrenhäuser, die heute zu ganz netten Hotels umgebaut sind. Und wie das dann bei uns beiden zugeht, das möchte ich gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern mit einer Originalaufnahme aus dem Dartmoor vorspielen.
Das tust du nicht.
Das tue ich doch.
Oh my God. Lieber Klaus, jetzt sitzen wir also doch in meinem Traumhotel, wo Sherlock Holmes gedreht worden ist. Der Hund of Baskerville hier outside sozusagen in der Pampas, in dem Bovee Hotel, weil wir ein bisschen Schiffbruch erlitten haben mit deinem Hotelvorschlag, den du gemacht hast im Torquay.
Ja, mein Lieber, jetzt muss
in der Riviera von in der Riviera muss man sagen, ich habe da unten ein Schild gesehen, Torquay, der schönste Ort des ganzen
englische Riviera.
Ja, genau,
jetzt englische. Ich mir das aber nicht um die Nase schmieren noch, weil
es ist so, wenn wir unterwegs sind, wir müssen das mal erklären, dann machen wir eine gewisse Planung. Vieles überlassen wir auch dem Zufall. Wir treffen interessante Menschen. Und ich bin der Planer dieser Dinge. So, ja. Und darum kann er sich bequem zurücklehnen. Mhm. Und natürlich stand auf meinem Plan Torquay, sozusagen der Zentralplatz an der englischen Riviera. Ja, da wachsen Palmen, man hat weiße, sonnenstrahlende Hotels. Ich war aber noch nie hier, weil Torquay ist mir nie über den Weg gelaufen.
Und wir wollen mal sagen, du hast mich eine gute Stunde von unserem letzten Ziel in Dartmoor nach Torquay gehetzt für das schöne Grand Hotel. Wie soll das heißen nochmal? Grand Hotel, was nochmal?
Das ist Grand Hotel.
Das Grand Hotel.
Nannte sich Vier-Sterne-Hotel, wir können es ruhig mal benennen. Und dann habe ich das für uns gebucht und als wir hinkamen...
Wir müssen mal berichten, als wir hinkamen, gab es eine Hotelgarage, für die man 10 Pfund bezahlen muss, wenn man an der Rezeption ankommt. Die Hotelgarage begann schon mal so, dass wir geparkt haben auf einem noch freien Platz und der Regen war so stark, dass er durch das Dach der Garage, der wohlgemerkten Tiefgarage, direkt auf uns drauf ist. Also man hätte beim Auspacken der Koffer aus dem Auto, wo einem kein Mensch geholfen hat, sowieso seinen Schirm aufspannen müssen, weil die Garage so undicht war.
Und wenn du dich erinnerst, da habe ich schon gesagt, naja, also das ist ja schon sehr vielversprechend. Also um es kurz zu machen, das war das versiffteste Hotel, in dem ich seit ewigen Zeiten gewesen bin.
Na vor allem, die hat uns dann Zimmer gegeben, mit Blick zwar nach draußen, aber ich habe auf irgendeinen Hof geguckt und dann zwar irgendwo noch aufs Meer gelurkt, wie man so schön sagt, aber der Gestank in dem Zimmer, da roch es nach irgendeinem Mittel. Ich glaube, die haben die Wanzen bekämpft.
Die haben wahrscheinlich, die sollen ja auch in England hier und da schon mal die aus Frankreich stammenden Bettwanzen
ein
unterwegs.
Ein furchtbarer Gestank.
Das war eine Pestilenz.
Und die Teppiche im Gang, wenn du schon gesehen hast, die wurden mit Klebebändern zusammengeklebt, wo Risse drin war, aber mit einem schwarzen Klebeband, nicht in der Farbe des Teppichs oder so.
Ja, also, dann bin ich ja nicht so blöd, dass ich uns schlechte Hotels buche. Aber das war wirklich, nachdem es sich Vier-Sterne-Hotel nannte, wie die das gekriegt haben, ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall haben wir kurzerhand beschlossen, hier bleiben wir nicht und haben uns dahin begeben, wo der Alexander schon den ganzen Tag hin wollte.
Genau.
Ja, ich glaube, du hast das Hotel irgendwie...
Ich habe das gegoogelt, genau. Weil es kommt im Film Hound of Baskerville vor, in mehreren Verfilmungen, zuletzt 2009. Und da ist das Schloss von Sir Baskerville. Und ich dachte, das ist ja doll, müssen wir mal besichtigen und ein bisschen über Sherlock Holmes berichten. Die haben hier übrigens auch Sherlock Holmes Society-Treffen und so weiter. Ja,
ja, gerade erst
und
gewesen.
Das Ding sieht aus wie ein riesiges Jagdschloss, ist eingerichtet, ganz toll. Also nicht old-fashioned, sondern richtig klassisch, leichter Landhaus. Touch und so weiter, alles schick und schön und kostet nur 100 Pfund mehr als diese Bruchbude in Torquay.
Naja, Alexander, das ist ja eine Sache, du weißt, ich habe ja auch Reiseführer geschrieben und eine Sache, die ich immer wieder gelernt habe, es lohnt sich oft 50 oder 80 oder 100 Euro mehr auszugeben für ein Zimmer. Und wenn man das Geld nicht hat, da sagt man, okay, bleibe ich lieber eine Nacht weniger, wohne aber gut. Das hat sich immer gelohnt. Das habe ich mir schon als Student gemacht. Und
da hatte ich
kein Geld.
Hast du den Hund gehört? Das ist der Hund auf Baskerville.
Ja.
Ich glaube, wenn der so...
Also auf jeden Fall sind wir jetzt hier, sitzen an einem tollen alten Kamin. Neben uns sind noch 2-3 Räume, Salons sozusagen, ja, mit Kaminen. Und es ist ein großartiges Hotel. Die Zimmer sind toll. Es sind gar nicht so viel Zimmer. Es gibt auch, glaube ich, Gäste-Cottages.
Ja.
Und direkt vor uns, wir haben es tagsüber gesehen, jetzt ist ja draußen dunkel, gibt's einen ganz tollen Golfplatz. Ja, also der sieht wirklich sehr verlockend aus, wenn man Golfspieler ist. Ja, und jetzt werden wir uns gleich zum Dinner begeben. Du hast dich ja sogar mal anständig angezogen.
Na, sag mal, ich bin froh, dass du nicht wieder die gleiche rote Hose anhast.
Ja, wir hatten nämlich gestern zufällig beide eine rote Hose an. Aber der Alex hat endlich mal seine Deerstalker-Mütze und seinen Sherlock-Holmes-Cape abgelegt.
Ja, super. Ja, ich bin wie Sherlock Holmes und du bist Doktor.
Jetzt,
und ich nenne dich auch immer Dr. Watson.
Ja, jetzt kann man sich mit ihm auch wieder sehen lassen.
Ja, nee. Aber ich sag dir mal eins.
Oh, thank you. The drinks. Campari Orange haben wir uns bestellt.
Campari. Genau. Ist gesünder als Gin, glaube ich, oder?
Nee, Gin ist schon durchaus gesund.
Ja. Thank you.
Thank you very much.
Okay.
Thanks.
Yeah. Thank you.
Ist durchaus gesund. Ja. Nein, wenn du das... Ich trinke das immer in den Tropen. Ja, das habe ich mal von einem Missionar gelernt. In den Tropen jeden Tag so um 5-6 Uhr einen schönen Drink nehmen. Das ist eine feine Sache.
Komm, so, mein Lieber. Cheers. Mein Lieber. Schön, dass wir es doch noch geschafft haben, in ein ordentliches Hotel mit dir zu kommen.
Und jetzt sitzen wir vor allem warm und schön.
Mhm. Draußen regnet's. Es hatte aber heute zwischenzeitlich mal so 15, 16 Grad. Gestern dabei nur 7 bis 8 Grad. Aber ich sag dir, was dieses Hotel, wie wir angekommen sind, ich habe es ja auch deswegen gebucht, weil ich gesehen habe, das hat einen Swimmingpool. Ich sagte, Mensch, in England ein Swimmingpool. Aber in so einem riesigen Schloss hier gab es hier unten einen Swimmingpool. Du, der ist riesig groß. Ich glaube, der hat 200 Quadratmeter Minimum, wenn es reicht. Und da konnte ich meine Bahnen ziehen. Und die Temperatur, die Engländer lieben es ja normal kalt, aber das war 29 Grad Wassertemperatur. Riesige Glasfenster. Du blickst immer raus jetzt auf dieses Jagdgebiet, was hier mal dem früheren Earl gehört hat. Und damit bin ich übrigens auch schon ein bisschen bei der Geschichte dieses Hotels. Das Bovey Castle in Dartmoor National Park hat ja eine tolle Historie. Es wurde 1880 von William Henry Smith, W.H. Smith, gegründet. Und aus der Familie stammt ja auch das Geschäft.
Genau. W.H. Also man kennt es zur Erinnerung, in England an allen Flughafen gibt's W.H., also W.H. Smith.
Aber damals
da kann man alles Mögliche kaufen.
Denn dieser Smith, das war 1880, wurde später Viscount Hambleton. Und der hatte hier 5000 Acres, das ist unglaublich, von Land hier, für damals 103.000 Pfund gekauft. Das waren also mehrere Millionen damals.
Ja, sehr viel Geld.
Mal sagen. Und der hat dieses im neo-elisabethanischen Stil gebaut und hatte eigentlich ganz viele Familien-Estates, wie man so schön sagt. Aber er wollte auch, dass das hier ein Rückzugsort für seine riesige Familie wurde. Und das hat er dann geschafft. Das Interieur wurde so im jakobinischen Stil gemacht. Die Treppen und so weiter, muss man sich vorstellen. Alles holzgetäfelte Wände und so weiter. Also es war herrlich. Und der ist dann aber ausgewandert wegen des Ersten Weltkriegs nach Ägypten und Gallipoli und so weiter. Und während des Ersten Weltkriegs war dieses Haus eine Klinik für die Offiziere und ein Military Hospital, kann man sagen, für Leute, die sich nach dem Krieg erholen mussten.
Ich darf dich erinnern, dass, genau, wollte ich dich gerade daran erinnern, Downton Abbey, haben wir das ja auch gesehen. Und das ist für diesen Film ja nicht erfunden worden, sondern in vielen, vielen Herrenhäusern in England sind Lazarette eingerichtet worden.
Die werben übrigens damit, dass das viel größer ist als das Schloss Highclere Castle, wo Downton Abbey spielt. Aber sieht im Prinzip genauso, bloß ein bisschen moderner innen aus, ja. Dann war die Great Western Railway, die hat das Hotel auch nochmal gekauft, nachdem es aus dem Besitz der genannten William Henry Smith Family kam. Naja, und dann hat man 1930 daraus ein Golfhotel gemacht, hat es neu eröffnet. Und dann hat man 17 Zimmer, Cocktailbar, Dining Room, Squash, Badminton Courts. All das gab es hier und gibt es noch, ja. Und dann wurde es eines der feinsten Hotels hier. In 2003 wurde es umbenannt in Bovey Castle und hat einen 5-Sterne-Status bekommen, schon 2004 als Ergebnis der großen Umarbeiten. Die haben nämlich noch 22 Lodges, da können ganze Familien wohnen. Ich bin Golfer und ich möchte mit meinen Kindern, mit meiner Familie, da hast du dein eigenes Häuschen, ja, kannst du bis zu 6-8 Leuten schlafen lassen und gehst jeden Tag auf den Golfplatz hier.
Und die Lage ist ja mitten im Dartmoor, also das ist sensationell. Ja. Das ist wirklich umgeben. Wir sehen hier die recht vor der Tür sozusagen.
Genau.
Ja, haben wir die Wildpferde gesehen. Wir haben natürlich massenhaft Schafe gesehen, die da manchmal auf der Straße liegen. Es gibt einen bestimmten Typus kleiner Kühe. Aber die Wildpferde sind natürlich aufregend. Die Ponys, die berühmten Dartmoor-Ponys. Also das ist zum Wandern in der warmen und wärmeren Jahreszeit eine ganz tolle Sache für die ganze Familie.
Und die Rezeptionistin hat uns ja vorhin noch erzählt, hier wird das ganze Jahr über Golf gespielt, es sei denn, der Rasen kriegt einen Frost, weil es kurz vorm Schneien liegt und so. Aber ansonsten sind ja die richtige Freaks hier, die Engländer. Und da kommen auch die Amerikaner und die Europäer. Und die spielen ja hier, weil es eigentlich grundsätzlich ein bisschen milderes Klima ist, bei 15, 16 Grad, manchmal bei 12 Grad spielen die hier Golf.
Aber ja, da muss ich dir mal sagen, damit du jetzt nicht nur die Engländer lobst, ja, in Deutschland wird natürlich auch im Winter Golf gespielt. Es gibt Wintergreens sozusagen und da wird der Golfplatz ein bisschen anders eingerichtet, aber du kannst auch bei uns in den Clubs im Winter Golf spielen. Aber dieser Platz hier muss eine Sensation sein. Wir werden uns morgen mal hier mit einem Pro unterhalten.
Was ist ein Pro, wer es nicht weiß?
Ein Pro ist der Golflehrer.
Der Profi,
der Professional, der einen ausbildet. Und das sind immer ganz interessante Burschen. Meistens sind es ja Männer, es gibt natürlich auch Frauen. Aber gerade die englischen Pros sind sehr vergnüglich, wie ich gefunden habe. Die unterrichten ich mit einem gewissen Humor und mit einer gewissen Lässigkeit. Und das ist eine tolle Sache.
So, und ich lade dich jetzt heute zu einem wunderbaren Dinner ein. Hier gibt's mehrere Restaurants, aber das Hauptrestaurant, das soll wirklich ganz toll sein. Und wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil wir nur im Auto verbracht haben, nicht? Also da können wir uns dann gleich weiter unterhalten beim Essen, ja? Chin Chin, würde ich sagen.
Cheers, mein Lieber. Tja, so sind unsere kleinen privaten Reisethemen.
Na gut, aber dabei lernen wir natürlich auch immer viel. In diesem Fall sind wir auf den tollen Katalog von POB gestoßen, das heißt Pride of Britain, also der Stolz Großbritanniens, zu denen auch das Bovey Castle Hotel gehört. Das ist eine Vereinigung unabhängiger britischer Hoteliers, die Übernachtungen in Herrenhäusern oder alten hübschen Landhäusern anbieten. Diese Internetadresse von POB, die sage ich euch übrigens auch mal, die lautet, bitte mitschreiben, www. Und dann in einem Wort, pobhotels.com.
Ich würde sagen, das entspricht etwa unseren Relais- und Chateau-Hotels, auch in preislicher Hinsicht. Alles Häuser mit historischem Flair, Stil und großer Bequemlichkeit. Oft sogar mit Spa und anderen Annehmlichkeiten. Und auch wenn es in England nur selten so ausgewiesen ist, würde ich sagen, meistens in der 4-Sterne- und manchmal auch in der 5-Sterne-Kategorie.
Wir haben testweise mal ein paar Häuser aus dem Katalog aufgerufen und festgestellt, dass eines wie das andere wirklich einen tollen Eindruck macht. Zum Beispiel Hartwell House and Spa in Buckinghamshire. Da kosten die Nächte zum Beispiel im April zwischen 200 und 300 Pfund. Und es gibt tolle Sonderangebote. Ähnlich der Preis bei Kilworth House. Das ist auch ein Hotel in Leicestershire, in den schönen Midlands. Aber auch das Hotel The Priory in Dorset liegt im Preis ähnlich. Klar, in der Hauptsaison geht es dann mal ein bisschen nach oben. Bei den attraktivsten Häusern kann man dann auch schon mal 500 Pfund die Nacht ausgeben.
Ja, aber das hat man ja bei den Relais- und Chateau-Hotels auch. Man muss ja auch nicht gleich den ganzen England-Urlaub so teuer planen. Viele möchten sich einfach auch mal eine oder zwei romantische Schlossnächte gönnen und so die Erinnerung an die alte viktorianische Zeit mit nach Hause nehmen.
Ich glaube ja, lieber Klaus, ein Hotel sollten wir uns auch mal wieder gönnen. Das war doch schon auch was im Bovey Castle vor diesem knisternden Kamin mit seinem Drink zu sitzen und das nächste Abendessen in so einem Castle. Das muss dann bitte du natürlich bezahlen, claro.
Ich hab's befürchtet. Nur, lieber Alex, wie heißt dein altes Sprichwort? Das Gedächtnis ist eine gute Tasche, aber sie zerreißt, wenn man zu viel hineinstopft.
Ach, wie du immer wieder die richtige Antwort weißt. Ich gebe auf. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.